Kennt ihr die schlimmste Art von Beifahrern, die man als Autofahrer haben kann? Das sind Menschen, da schaffst du keine 100 Meter zu fahren, ohne dass sie dir erzählen, was du gerade getan hast, was du hättest tun sollen, worauf es jetzt zu achten gilt oder was du gerade hättest besser machen können. So, habt ihr das schon mal selber erlebt, so jemand im Auto zu sitzen? Ja, ich auch. Das sind zum Beispiel Situationen, die klingen dann ungefähr so: Das ist eine 30er-Zone, würdest du bitte 30 fahren? Und ich sage, ich fahre 30, dann fährst nicht 30, du fährst 33, ist zu schnell. Oder man fährt auf eine Ampel zu und der Beifahrer sagt, da vorne ist eine Ampel, würdest du bitte jetzt langsam fahren? Und ich sage, ja, ich sehe, dass diese 200 Meter entfernte Ampel, auf die wir mit 50 km/h zufahren, auf gelb ist, aber ich brauche keine 190 Meter Bremsweg. Oder die Krönung von allem, wenn es dann auf einmal heißt, ne, du hättest hier rechts abbiegen müssen. Das wusste ich nicht. Ja, ich bin noch nie hier gewesen. Du hättest mir das doch sagen können. Ja, ich dachte, das wäre klar. Ja. Bevor ihr mich falsch versteht, ich rede hier nicht über meine Frau. Ja. Die macht sowas nicht. Aber es gibt genügend andere, die bewusst oder unbewusst so drauf sind. Und ich verstehe jeden Fahrer, der in solchen Momenten darüber nachdenkt, so aus dem fahrenden Auto zu springen und die letzte Strecke einfach zu Fuß zu gehen oder einfach rechts ranzufahren und zu sagen, weißt du was, wenn du es besser kannst, fahr selber. Ob ihr es glaubt oder nicht, es gibt diese Form von Beifahrern noch eine Stufe härter. Stellt euch vor, ihr fahrt gemütlich vor euch hin. Ihr wisst, woher ihr kommt und wohin ihr wollt. Und auf einmal während der Fahrt greift euer Beifahrer euch ans Lenkrad und reißt es rein. So, wir müssen hier rechts abbiegen. Ich weiß nicht, wie ihr in einer solchen Situation reagieren würdet. Ich würde ausrasten. Ich würde die Hand wegschlagen und brüllen: Bist du verrückt geworden? Du kannst doch nicht einfach während der Fahrt mir ans Lenkrad greifen und rumziehen. Ja, ich fahre. Was soll das? Ich bin mir sicher, dass es keinen Autofahrer auf der Welt gibt, der es ruhig und anstandslos dulden würde, wenn man ihm während der Fahrt ins Lenkrad greift. Und wenn wir jetzt diese Situation mal versuchen, auf den Glauben zu übertragen, dann bin ich mir ebenfalls sicher, dass es keinen Christen auf der Welt gibt, der es immer gelassen und anstandslos akzeptiert, wenn Gott in seinem Leben aktiv das Steuer übernimmt und eine Route einschlägt, von der man selber gar nicht vorhatte, sie zu fahren. Was macht man, wenn das passiert? Worauf kommt es dann an? Was hilft mir? In genau dieser Problematik stand Jeremia. Und anhand seiner Situation, wie er sie erlebt hat, können wir auch viel für uns selber rausziehen. Und der Predigttext für heute steht im Buch Jeremia im 1. Kapitel. Und des Herrn Wort geschah zu mir. Ich kannte dich, ehe ich dich im Mutterleib bereitete und sonderte dich aus, ehe du von der Mutter geboren wurdest und bestellte dich zum Propheten für die Völker. Ich aber sprach, ach, Herr, ich tauge nicht zum Predigen, denn ich bin zu jung. Der Herr aber sprach zu mir, sage nicht, ich bin zu jung, sondern du sollst gehen, wohin ich dich sende, und predigen alles, was ich dir gebiete. Fürchte dich nicht vor ihnen, denn ich bin bei dir und will dich erretten, spricht der Herr. Und der Herr streckte seine Hand aus und rührte meinen Mund an und sprach zu mir, siehe, ich lege meine Worte in deinen Mund. Siehe, ich setze dich heute über Völker und Königreiche, dass du ausreißen und einreißen, zerstören und verderben sollst und bauen und pflanzen. Manche Christen haben die Vorstellung und sagen, ich wünschte, dass Gott mir persönlich sagen oder zeigen würde, was meine Aufgabe ist, wo mein Platz ist und was ich tun soll, ganz konkret. Denn sie sagen, wenn ich diese Erfahrung machen würde, wenn ich das wüsste, dann könnte ich das fröhlich annehmen und meinen Dienst für Gott tun. Das Interessante ist, dass die Bibel diesem Denken oft zu widersprechen scheint. Wenn Gott in der Bibel Menschen beruft, dann scheint es schon fast zum guten Ton zu gehören, dass der Berufene nach einer Möglichkeit sucht, sich da irgendwie aus der Affäre zu ziehen. Mose war kein guter Redner gewesen, Jeremia war zu jung, Jesaja hielt sich für zu unwürdig, Gideon hat ein Zeichen verlangt, Saul hat sich in einem Schuppen versteckt und Jona hatte einfach keine Lust, um ein paar Beispiele zu nennen. Mit Ausnahme von Jona lag der Grund für dieses Verhalten daran, dass sie sich selbst, also der Berufene selber, für zu unfähig gehalten hat, die Aufgabe, die ihm Gott übertragen wollte, zu übernehmen. Das waren dann zum Beispiel Gedanken, wie es es hier heute auch noch gibt. Ja, ich kann nicht reden, ich kann nicht vor Menschen stehen, ich bin keine autoritäre Person, ich kann nicht leiten, ich habe das noch nie gemacht, ich bin zu jung, niemand würde mich ernst nehmen. Ich bin doch selber ein Sünder. Nein, Gott, ich bin wirklich nicht der Richtige für diese oder jene Aufgabe. Also wirklich nicht. Die Einwände, die die Berufenen hatten, die haben sie nicht erfunden. Das war tatsächlich ihr Problem gewesen. Die konnten diese Dinge wirklich nicht. Und wenn man nicht rhetorisch begabt ist, wenn man keine Führungspersönlichkeit ist, wenn man keine Autorität hat, wenn man nicht kreativ, mitreißend, leidenschaftlich, teamfähig oder tief im Glauben steckt, dann hat mich Gott zwar immer noch lieb, aber brauchen tut er mich doch nicht wirklich im Dienst. Und das ist eine dicke, fette Lüge. Darum schauen wir uns mal an, wie die Berufung von Jeremia abgelaufen ist und was wir daraus übertragen sollten. Bevor Gott, bei dem, was wir gelesen haben, Jeremia seine Aufgabe erteilt, stellt er eine Sache unmissverständlich fest. Damit fängt Gott an. Er sagt nämlich, ich kannte dich, ehe ich dich im Mutterleib bereitete und sonderte dich aus, ehe du von deiner Mutter geboren wurdest. So, was will Gott Jeremia damit sagen? Warum kommt das von Anfang an, zuallererst noch vor dem Auftrag? Gott kannte ihn schon, bevor Jeremia überhaupt erschaffen wurde. Und nicht nur das, sondern Gott hat Jeremia erschaffen. So wie er jeden einzelnen von uns geschaffen hat. Und das kann, wenn man darüber nachdenkt, eine sehr beruhigende Erkenntnis sein. Das bedeutet nämlich, es geht bei der Berufung erstmal gar nicht darum, wer ich bin und was ich kann, sondern wer Gott ist und was Gott kann. Diese Änderung der Perspektive weg von dem, was kann ich, hin zu dem, was kann Gott. Damit hat der Gläubige schon immer Probleme gehabt. Das ist ihm immer schon schwer gefallen. Viel eher schaut man doch immer wieder auf sich selber, auf seine eigene Begrenztheit, das, was man kann und nicht kann, und setzt das dann als Maßstab dafür, womit ich Gott dienen kann. Und das Ende vom Lied ist, dass wir dann recht häufig entmutigt sind, und eigentlich gar nicht mal so richtig wollen. Es reicht eigentlich, wenn ich einfach im Gottesdienst sitze und gut ist. Jeremia ging es ganz genauso. Während Gott den Fokus auf sich selber legt und sagt, ich habe dich gemacht, ich habe dich berufen, da bleibt Jeremia bei sich selber stehen und sagt, wer er selber ist und kommt zu dem Schluss, ich möchte das nicht. Ja, ich kann das nicht leisten, was Gott gerade hier sagt. Diese Berufungsgeschichte hier, die ist eine ganz blöde Idee. Und er kommt, und Jeremia kommt mit dem für seine Situation schlüssigsten Gegenargument, ich bin zu jung. Das Alter als Argument, das zieht noch einen langen Rattenschwanz nach sich. Also wenn ich zu jung bin, dann fehlt mir wahrscheinlich die nötige Autorität, dann habe ich nicht genügend Weisheit im Leben gesammelt. Ich habe keine praktische Erfahrung im Umgang mit der Verantwortlichkeit, die das alles mit sich beinhaltet. Ich bin noch nicht gut gereift, noch nicht gut abgehangen. Das ist doch ein nachvollziehbarer Grund. Stellt euch mal vor, unser nächster Bundeskanzler wäre bei seinem Amtsantritt 20 Jahre alt. Also würdet ihr dem vertrauen? Würdet ihr da sagen, na klar, warum nicht? Endlich mal ein junger Mensch. Dann würdet ihr so jemandem die Führung unseres Landes zutrauen. Wahrscheinlich nicht. Ein 20-Jähriger ist nicht in der Lage, auf der Bühne der Weltpolitik mitzuspielen. Woher denn? Und Jeremia sah sich es genauso, sagte, warum denn ich? Nur ist er nicht zum Bundeskanzler berufen worden, sondern er sollte Propheten für die Völker werden. Das muss man sich mal vorstellen. Jeremia, da war er noch keine 30 Jahre alt oder 40, da war er noch jung. Ein junger Mann, gläubig mit Wünschen und Träumen, was er im Leben vielleicht nicht noch alles erreichen will. Der denkt an nichts Böses. Und auf einmal findet sich Jeremia in einer Situation wieder, wo Gott das Lenkrad seines Lebens komplett rumreißt und sagt, du wirst ein Prophet sein. Was du vielleicht mal machen wolltest oder was du dir erträumt hast, was aus dir mal wird, das kannst du jetzt schön vergessen. Du wirst zu Völkern und Menschenmassen predigen. Du wirst vor Königen stehen, den Mächtigen dieser Welt, und ihnen das sagen, was ich dir sagen werde. Und das hat damals angefangen mit irgendwo, wie alt war Jeremia, da war er noch nicht ganz volljährig gewesen, irgendwo noch im jungen Teenageralter, da hat er noch eine Karriere vor sich gehabt. Bei so einem Jungen, maximal jung Erwachsenen, da wundert es doch niemanden, wenn Jeremia bei dieser Berufung das Herz in die Hose rutscht und sagt, nein, das geht nicht, das mache ich nicht. Auf gar keinen Fall. Die Welt lacht mich doch aus, niemand würde mich ernst nehmen. Was weiß ich denn schon? Gott, kannst du nicht vielleicht in 30 Jahren wiederkommen? Ja, wenn ich ein passendes Alter habe, wenn ich genügend Erfahrung und Weisheit in meinem Leben gesammelt habe. Aber Gott entscheidet sich nicht für einen weisen 50-jährigen Jeremia, sondern für diesen jungen Jeremia mit Bartflaum über der Lippe. Das ist oft die Realität im Leben. Der Berufene ist immer ein Neuling in dem, was er tun soll. Jona war vor seiner Berufung zum Beispiel nie prophetisch tätig gewesen. Und darum hatte er auch überhaupt keine Lust, jetzt auf einmal diesen göttlichen Unheilsbotschafter zu spielen. David hatte keine Ahnung davon, wie man ein Land regiert. Der hat Schafe gehütet. Genauso auch wie sein Vorgänger Saul. Paulus hatte mit Jesus nichts am Hut gehabt. Im Gegenteil, der hat die Christen verfolgt und töten lassen. Und von dem einen auf den anderen Moment wird der auf einmal Apostel der Heiden. Auf Berufung, wenn man sich durch die Bibel geht, auf Berufung kann man sich nicht vorbereiten. Wenn ein Mensch von Gott berufen wird, egal um was es sich handelt, im Großen oder im Kleinen, dann zeigt uns die Bibel anhand der Menschen, dass es nur eine Möglichkeit geben kann, wie man auf Berufung im Leben reagiert. Nämlich, dass man sich mit allem, was man ist und kann oder eben nicht kann, auf Gott wirft. Im Glauben daran, dass Gott ganz genau weiß, was er tut. Kein Berufener in der gesamten Bibel, weder im Alten noch im Neuen Testament, hätte sich auf sein eigenes Wissen, auf sein eigenes Können oder seine Erfahrung stützen können. Weil es die einfach nicht gab. Und das ist der springende Bogenpunkt. Berufung, egal in welcher Form, macht immer und ausnahmslos von Gott abhängig. Der Mensch versteht Berufung oder missversteht Berufung immer als das, dass wir Aufträge von Gott für das bekommen, was wir eh schon gut können. Das ist überhaupt kein Argument dafür. Der Mensch selber hat nicht den geringsten Einfluss darauf, selber etwas zu bewirken. Das sieht man am deutlichsten im Alten Testament. Die Propheten des Alten Testaments, die hätten dem Volk Israel den Glauben an Gott gegeben und hätten ihre Verstockung gelöst, wenn sie das gekonnt hätten. Paulus hätte den Gemeinden Liebe und Glaube, Barmherzigkeit und Geduld buchstäblich in ihre Herzen gepflanzt, wenn er das gekonnt hätte. Aber das sind alles Dinge, auf die wir keinen Einfluss haben. Eine Gemeinde wächst nicht, nur weil sie fromm ist. Ein Pastor predigt nicht jeden Sonntag in Vollmacht. Einem Christen fällt Nächstenliebe nicht in den Schoß, nur weil er an Jesus glaubt. Berufung ist nicht gleichbedeutend mit Erfolg. Von allen Propheten des Alten Testaments war nur einer erfolgreich gewesen. Und das war Jona. Und gleichzeitig war Jona der einzige Prophet, der gehofft hat, hoffentlich hören die Menschen nicht auf mich, dass sie alle verbrennen. Alle anderen Propheten des Alten Testaments waren am Ende nicht erfolgreich gewesen mit ihrem Auftrag. Auch Jeremia wird es nicht erfolgreich abschließen. Wenn Berufung also etwas ist, was wir uns nicht aussuchen, wogegen wir nicht argumentieren können oder was wir nicht beeinflussen können, was kann ich denn dann überhaupt tun in Bezug auf Berufung? Zwei Dinge haben wir fast schon gehört. Einmal hinhören und zweitens nicht weglaufen, wenn man was hört. Berufung hat nichts mit Alter zu tun oder mit Beschäftigung. Bei Berufung denken wir nämlich oft an große Dinge, weil uns die Bibel viele Beispiele dafür liefert. Befreier, Könige, Propheten, Apostel, alles große Ämter und Pflichten. Aber Gott beruft heute eher selten dazu, König oder Apostel zu sein. Und auch ich kann euch heute Morgen nicht sagen, zu was ihr berufen seid, für den Fall, dass ihr noch auf der Suche seid, welche Tätigkeiten oder welche Dienste ihr im Reich Gottes nachgehen könnt, wo Gott euch haben will. Aber ich kann über die Berufung sprechen, die uns alle was angeht, die jeden von uns betrifft, nämlich die Berufung, ein Kind Gottes zu sein. Und was diese Berufung betrifft, unterscheiden wir uns in der Reaktion darauf oft oder gar nicht von den Menschen aus der Bibel. Entweder halten wir uns zu schlecht, wie Jesaja, zu unwürdig, wie Jeremia, unmündig. Wir wollen vorher Zeichen sehen, wie Gideon. Oder wir verstecken uns vor der Verantwortung, die wir im Glauben haben, wie Saul. Oder wir scheitern an dem, was wir nicht können, wie Mose. Laufen weg, weil wir keine Lust haben, wie Jona. Auch wir suchen in unserem Glauben immer wieder nach Argumenten, nach Ausreden oder Entschuldigungen, wenn uns Gottes Wort deutlich macht, was wir als seine Kinder jetzt eigentlich tun sollten. Und das ist genau das Bild, was ich am Anfang der Predigt verwendet habe. Es passiert in meinem Leben immer wieder, dass Gott beherzt an den Lenker greift und das Steuer rumzieht. Und wenn ich ehrlich bin, das ärgert mich, wenn Gott das macht. Ich könnte mich da aufregen. Am liebsten würde ich sagen, Jesus, jetzt lass mich doch mal in Ruhe. Lass mich doch mal mein Leben jetzt in Ruhe leben. Ich will das jetzt nicht machen. Und warum muss ich das jetzt machen? Warum muss ich jetzt über diese Schlagloch gespickte Schotterpiste der Nächstenliebe fahren, wo ich überhaupt keine Lust drauf habe, wenn doch die Straße der Gleichgültigkeit so schön breit und lang ist? Ich will diese Straße ja gar nicht bis zum Ende fahren, aber vielleicht mal 1 Kilometer, mal ein bisschen meine Ruhe haben. Und Jesus antwortet, du kannst auf dieser breiten Straße keinen Kilometer fahren, weil nämlich nach 10 Metern der Abgrund kommt. Ich und ihr, wir sind dazu berufen, Gottes Kinder zu sein. Und ich kann euch in Bezug auf mich eine Sache sagen. Bei der Strecke, die ich oft fahren möchte, ich würde es aus eigener Kraft nicht schaffen. Ich würde nicht ankommen. Mein Navi ist kaputt. Und wenn Jesus nicht neben mir sitzen würde, mit der Karte in der Hand und immer wieder geduldig dabei wäre, aktiv einzulenken, weil er will, dass ich ankomme am Ende, weil es in diesem Leben um mehr geht, als ein paar schöne Tage zu haben, ich würde heute nicht hier stehen. Jesus kann mich keine 5 Minuten alleine fahren lassen. Es funktioniert nicht. Überhaupt nicht. Ich weiß nicht, wo du gerade im Glauben stehst heute Morgen an diesem ersten Gottesdienst, den wir seit ein paar Wochen haben, wie du die Zeit rumgebracht hast. Vielleicht empfindest du dich als zu schlecht für Gott, wie Jesaja. Vielleicht hältst du dich für zu unfähig, weil du bestimmte Sachen einfach nicht schaffst oder kannst, wie Mose. Vielleicht hast du dich schon irgendwo verkrochen wie Saul in der Hoffnung, dass das alles irgendwie vorbeigeht und auch er ungeschont davonkommt. Oder du läufst weg, weil dir alles zu viel ist wie Jona. Oder vielleicht ist das, was du über dich selbst denkst, immer noch lauter als das, was Gott über dich sagt. So wie bei Jeremia. Egal was es ist, ich darf es für alle sagen, weil es für alle gilt. Das dürfen wir unserem lebendigen, liebenden Gott zumuten, der alles weiß, was war, was ist und was sein wird. Gott spricht, ich kannte dich, ehe ich dich im Mutterleib bereitet habe und sonderte dich aus, ehe du von deiner Mutter geboren wurdest, dass du mein Kind sein sollst. Amen. Ich möchte noch mit uns beten. Lieber Jesus Christus, ich danke dir dafür, dass du hier bist. Und ich danke dir, Jesus, dass du nicht irgendwo am Ende des Lebens auf mich wartest, in der guten Hoffnung, dass ich es eventuell vielleicht mal schaffe. Du weißt, dass das, wozu wir berufen sind, deine Kinder zu sein, dass es viele Gründe gibt und viele Probleme und jeder Tag seine Schwierigkeiten mit sich bringt, dass wir es aus eigener Kraft nicht schaffen, Herr Jesus. Wenn ich versuche, Christ zu sein und dich dabei vergesse, dann komme ich nicht an. Herr Jesus, das Allerwichtigste in unserem Leben, das bist du und du ganz alleine. Und immer wieder merke ich, dass es Dinge gibt, die sich da wieder reinzwängen, die größer erscheinen wollen. Und die mir das Leben, dieses eine Leben, diesen einen Versuch, den wir haben, madig machen wollen. Vater im Himmel, du weißt alles und du siehst alles. Und die Welt ist in deiner Hand. Es kann nur das passieren, was du willst, das passiert und was du zulässt. Ich bitte dich, lieber Vater, dass du uns an die Hand nimmst, dass du uns im Leben jeden Tag weiterführst, dass wir nicht gegen den Baum fahren, dass wir nicht die falsche Abzweigung nehmen, sondern dass du uns nach Hause führst.